Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Hans-Peter Haselsteiner hat aus einer kleinen Baufirma den Weltkonzern Strabag gemacht.
Ungefähr etwas über 1 Million Tonnen. Und damit habe ich etwas erreicht, was ich immer erreichen wollte.
Er spricht über sein Leben, seine Erfolge und seine größte Niederlage.
Fehler, schmerzhaft, alles. Ich nehme auch gern die Prügel in Kauf.
Was Österreich in der Krise gelingen muss und was Österreich zurückhält.
Für 9 Millionen Menschen gibt es 10 Parlamente. Bravo!
Und er spricht erstmals darüber, wie ihn der Tod seines Sohnes verändert hat.
Und jetzt frage ich mich, wie würde der Sohn das machen?
Mein Name ist Gerold Riedmann und das ist der CEO-Podcast vom Standard. Wir sprechen mit den einflussreichsten Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir blicken in deren Geschichte, ergründen ihren Erfolg und sprechen über ihre Niederlagen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert CEO auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und schickt uns euer Feedback und gerne auch Wunschgäste an podcast@derstandard.at. Und jetzt geht's los. Ja, schön, dass Sie da sind, Hans-Peter Haselsteiner.
Danke für die Einladung.
Sie waren, das muss man feststellen, ein schlechter Schüler. Ich meine, Doktor des Welthandels, Sie haben sehr schnell studiert, aber, das geht aus Ihrem eigenen Bekunden hervor, Sie waren ein sehr schlechter Schüler. Ist darin auch die Motivation begraben, es einfach allen zeigen zu wollen?
Bis zu einem gewissen Grad ja. Also zumindest wollte ich schnell studieren und schnell fertig werden und meinen damaligen Mittelschulprofessoren beweisen, dass sie mich unterschätzt haben. Und wie ich dann im Spital an der Drau war, war schon als Firmenchef der Ilbau damals und in Lienz, wo ich ja im Konvikt und im Gymnasium war, vorbeigefahren bin, habe ich dann meinem Chauffeur gesagt, er soll mal stehen bleiben, ich werde das Gymnasium besuchen. Und dann habe ich einen Professor getroffen, Baumgartner hieß er, und der war damals dann schon die administrative Hilfskraft des Direktors, so das geheißen. Ich weiß nicht, ob es das heute auch noch gibt. Und auf jeden Fall haben wir uns am Gang gesehen, so von 20 Meter Entfernung. Nicht? Und da sind wir beide stehen geblieben. Und er hat gesagt, der Hasi. Und ich habe gesagt, der Bumsti. Und dann sind wir uns, weil es waren die Spitznamen, nicht? Ich habe Hasi geheißen und er war Bumsti, weil er war ein sehr kleiner Mann. Sehr liebenswürdig, auf jeden Fall haben wir dann ein Glas Wein getrunken in der Direktion und von alten Zeiten geschwärmt, aber von der Demonstration, ich habe es euch gezeigt.
Ja, schon mehr ein Moment der Genugtuung als
ja,
ein Moment der
Naja, es war einfach eine große Herzlichkeit da und es war, die Schulzeiten wurden dann wieder irgendwie verklärt, also auch wenn sie es nicht waren, weil das Bundeskonvikt war ja nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Die Ilbau, die Sie gerade angesprochen haben, Isola und Lerchbaumer, die Baufirma Ihrer Schwiegereltern. Und eigentlich wollten Sie ja Steuerberater, Wirtschaftsprüfer werden, aber es ist was dazwischen gekommen.
Ja, der Tod meines Schwiegervaters. Ich war schon in seinem Aufsichtsrat. Ich habe damals als Revisionsassistent, heißt es immer noch, also diese 3 Jahre Lehrzeit, bis man zur Prüfung antreten kann, habe ich für eine Kanzlei in Wien gearbeitet und meine spätere Frau hat mir dann gesagt, der Papa sucht jemanden, der sozusagen mit ihm einmal ein Gespräch führt über eine Umwandlung von einer Kommanditgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft. Und ich kannte den Vater, also den Baumeister Lerchbaumer, ja schon von den verschiedenen Besuchen. Weil damals war es ja üblich, dass wenn ein Vater nach Wien gekommen ist, dass er die Clique seiner Kinder eingeladen hat. Ja, entweder zum Eishockeyspiel, Kärntner natürlich als Eishockeyspiel. War ganz große Sache gegen WEV. Ne? Und ich als Tiroler habe natürlich weder zu KAC noch zu WEV gehalten, sondern natürlich immer zu IEV. Ne? Und hätte ich dann nicht immer meine Freunde um mich gehabt, die mich beschützt haben, dann hätte ich natürlich Prügel bekommen, weil ich war natürlich der Einzige, ne, der gejubelt hat, wenn der IEV ein Tor geschossen hat. Also das war eine schöne und kurzweilige Zeit. Ich habe meinen Schwiegervater kennengelernt und habe dann die ehrenvolle Aufgabe bekommen, weil ich war ja wirklich sehr jung, diese Umwandlung zu machen. Und in der Folge der Umwandlung wurde ich von ihm in den Aufsichtsrat gewählt. Und er war Alleinvorstand und dann habe ich ihn in verschiedenen Dingen beraten. Aber er ist anderthalb Jahre später dramatisch verstorben und sehr jung gestorben. Er war erst Anfang 60.
74 war das, oder?
Das war 74, ja. Und ich hatte dann die Entscheidung zu treffen, entweder meinen Berufswunsch, Wirtschaftsprüfer, und wahrscheinlich wäre meiner Mutter zuliebe auf die Uni gegangen und wäre dort vielleicht Professor geworden. Weil das meine Mutter war Lehrerin und die hat für sie wäre das der Inbegriff einer Karriere gewesen für den Sohn. Das hätte ich vielleicht auch gemacht, aber so bin ich eben Bauunternehmer geworden und ja, habe es eigentlich nicht bereut.
Es hat ja nicht so schlecht funktioniert. Wie kam es eigentlich zu dieser unglaublichen Sturm- und Drangphase aus dem Unternehmen und erfolgreich gewandelt in der Gesellschaftsform, aus diesem Unternehmen auch durch Zukäufe, durch Innovationen, durch Projekte nach und nach? Ja, Sie haben eines der größten Bauunternehmen in Europa geschaffen damit.
Naja, die Ausgangsbasis war schon immer diese Kärntner Kernmannschaft, die ich hier übernommen habe und mit der man einfach wettbewerbsfähig war. Mhm. Und in erster Linie mal im Inland, in Österreich. Wir waren ja seinerzeit nur in Kärnten und ein bisschen in Tirol. Und ich war ja so naiv, dass ich mir gedacht habe, wenn ich den Wienern sage, ich lasse euch hier Ruhe. Und ihr lasst mir in Kärnten Ruhe, dass ja heute alles verboten wäre, weil das ja kartellrechtlich, um Gottes Willen, wären ja Straftatbestände. Damals war das etwas lockerer, nicht, war auch schon nicht erwünscht und ich glaube auch nicht erlaubt, aber die Zeiten waren diesbezüglich etwas entspannter, sagen wir mal so. Und ich habe mir gedacht, nee, ich konzentriere mich auf die Bundesländer und gehe nicht nach Wien. Aber ich möchte natürlich in den Bundesländern einen gewissen Spielraum haben. Und die Kollegen gesagt, naja, kommen Sie, sind herzlich willkommen in Wien. Und das habe ich dann auch getan. Und so ist es dann Schritt für Schritt gegangen. Zuerst einmal durchaus durch natürliches Wachstum. Ich bin einfach mit diesen tüchtigen Mitarbeitern, die ich hatte, in andere Märkte gegangen. Also in erster Linie mal in österreichische andere Märkte, aber dann auch die ersten Schritte ins Ausland, insbesondere nach Libyen damals. Und da habe ich immer mich verlassen können, dass meine, ich habe aber gesagt, meine Kärntner Kohorten mich nicht im Stich lassen.
Reden wir gleich noch über das Führungsteam, vielleicht dazwischen, weil Sie eben angesprochen haben, wie man sich früher Bundesländer aufteilen konnte. Mir hat ja mal ein Bauunternehmer erklärt, dass es auch immer an Zementwerken liegt und wie weit man Zement
transportieren kann,
solange es wirtschaftlich bleibt. Hat sich da was geändert?
Naja, da hat sich die ganze Welt geändert, natürlich. Also aufteilen konnte man sich natürlich den Markt nie, also zumindest nicht legal. Aber die Zementwerke und auch ein Asphaltmischwerk und auch eine Betonmischanlage haben ein natürliches Monopol in einem gewissen Radius und dieser Radius wird von den Transportkosten definiert. Es macht einfach keinen Sinn über eine bestimmte Distanz und es kommt jetzt darauf an, ist es an der Autobahn oder ist es in irgendwo einem abgeschiedenen Tal, wo das Werk steht und von wo aus es eben beliefert, die verschiedenen Baustellen. Da macht es keinen Sinn, darüber hinaus zu fahren, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Und daher ist es sehr wichtig für Bauunternehmer, ein entsprechendes Netz an Betonwerken, an Asphaltwerken haben. Und ich habe ja ein Berufsleben lang bedauert, dass ich nie Geld genug hatte, um ein Zementwerk zu bauen, weil Zementwerk ist sehr, sehr teuer. Und ich glaube, in den 20 oder vielleicht ein bisschen früher, Ende der 90er Jahre, habe ich dann eins gebaut in Ungarn. Ein sehr schönes Werk, ist ja auch architektonisch, hat mein damals jung absolviert, Architektensohn mit seinen Kollegen gemacht. Und dieses Werk erzeugt so viel Zement, als der Konzern verbraucht, ungefähr etwas über 1 Million Tonnen. Und damit habe ich etwas erreicht, was ich immer erreichen wollte, nämlich vom Zementpreis unabhängig zu sein. Weil entweder der Zementpreis ist hoch, dann bin ich Zementproduzent und freue mich. Oder der Zementpreis ist nieder, dann bin ich Betonproduzent und freue mich. Und zwar immer über dieselbe, ungefähr über dieselbe Anzahl von Tonnen. Nämlich 1 Million Tonnen Zement, die ich entweder als Beton oder die ich in Form von Beton verkaufe oder verwende, im eigenen Dings. Und damit ist das eine wunderbare Sache.
Und das Verkaufen oder das Verwenden heißt ja dann auch, egal wer baut, das Zement wird von der Strabag geliefert oder von dem, der halt das Zement...
Ja, das ist inzwischen ein Joint Venture natürlich, also in einen Großkonzern eingebunden, klarerweise, aber das ist für uns auch eine gute Sache.
Ihre Kärntner Kohorte, das sind ja eigentlich Verbündete, mit denen Sie gemeinsam auch irgendwann an einem Morgen sagen konnten, komm, jetzt gehen wir, heute gehen wir nach Libyen.
Naja, da gibt es eine Anekdote, also schon von meinem Vorgänger oder meinem Vorvorgänger, der hat einen Kollegen gebeten zu sich und hat gesagt, wie geht's dir denn? Und der hat gesagt, na ganz gut. Und dann sagt er, was hast du denn vor heute oder morgen? Und dann sagt er, na das und das. Und dann sagt er, na schau, und jetzt nicht einmal überlegen, dass du nach Niederösterreich gehst, weil ich habe da vor, eine Filiale zu errichten. Dann hat er gesagt, na das kann ich mir schon vorstellen, wird mit meiner Frau reden und dann schauen wir nicht. Dann hat er gesagt, ja, redest mit deiner Frau am Telefon und um 4 Uhr geht dein Zug. Ja, das ist jetzt natürlich ein übertriebenes Beispiel, aber es war schon so ähnlich. Man konnte die Menschen für etwas begeistern oder für etwas gewinnen und sie waren natürlich in einem unglaublichen, heute glaube ich, nur mehr in selten oder nicht mehr in, muss ich anders formulieren, weil 85.000 Mitarbeiter und alle sind, glaube ich, stolz darauf, dass sie für die Strabag arbeiten. Und sie sind daher auch bis zu einem überdurchschnittlichen Maß loyal. Aber die Loyalität ist etwas, die sozusagen viel stärker am Prüfstand steht. Also das, die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist heute um ein Vielfaches komplexer, als es damals war. Damals war man sozusagen, wenn man einmal bei der Firma war, dann war man selber bei der Firma, der Bub oder der Vater, der Onkel. Also wir hatten oftmals 5, 6, 8 Familienmitglieder, die für die Ilbau gearbeitet haben. Und das war ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das war ganz ungewöhnlich. Und ich muss natürlich sagen, ich kannte auch jeden meiner Angestellten per Namen. Ja, und ich wusste, die Oma ist gestorben oder der Bub ist bei der Matura geflogen oder die Tochter hat geheiratet. Das wusste ich alles und konnte mit denen auf dieser Basis reden. Also wir waren so eng verbunden miteinander, dass es auch leichter war, zu sagen, du kannst dir nicht überlegen, 2 Jahre oder 3 Jahre Libyen, ne? Die brauchen die in Libyen. Ne? Und das Libyen war weit weg, ja? Sehr, sehr weit. Ja? Und damals verkehrsmäßig, also dort hat es geheißen, dann 4-mal im Jahr nach Hause kommen. Ne? Mhm. Oder 5-mal vielleicht. Ne?
Ein absolut nicht demokratisches Land, damals wie heute ein anderes Umfeld, als es auch in Kärnten, jedenfalls auch in Österreich und in Europa der Fall war.
Naja gut, der ganz Nordafrika und natürlich der ganze Nahe Osten war damals wie heute nicht demokratisch, also nicht, zumindest nicht nach unseren Maßstäben, sondern waren mehr oder weniger diktatorisch. Also klar, und Gaddafi war ja eindeutig definiert, aber damals eben wirtschaftlich liberal, auch gesellschaftspolitisch, man hat natürlich, jeder wusste, wer der Chef ist. Und es war ein islamischer Staat, aber in jeder Richtung gemäßigt eigentlich. Und es war keine schlechte Lebensqualität für unsere Mitarbeiter. Und wir haben natürlich am Land gebaut, also nicht in Tripoli. Dort hatten wir zwar unser Headquarter, aber gebaut haben wir in anderen Städten. Zum Teil ja atemberaubend schön, mit wunderbaren römischen Ausgrabungen, Sabrata, Zliten, also ganz großartige Städte. Wäre auch eine tolle touristische Destination, wenn es nur irgendwie heute anders wäre, als es eben ist, nämlich Bürgerkriegsland, wo man also weder sicher ist, noch in irgendeiner Form wirtschaftlich attraktiv.
Wenn Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten und haben, die Ihnen auch als Person vertrauen, die auch viel auf Sie beziehen, was waren Sie für ein Chef? Ich meine, ein Revisionist oder einer, der sich mit Zahlen auskennt als Chef, da stellt man sich gemütliches vor.
Ich glaube, da müssen Sie meine Mitarbeiter fragen. Also ich bin, glaube ich, ein sehr ungeduldiger Mensch, das wussten meine Mitarbeiter. Und wenn es lang dauert, dann wäre ich. Entschuldigung.
Und es ist kein Smartphone. Sie sind der einzige Mensch, den ich kenne, der kein Smartphone hat.
Nein, kennen Sie nicht. Ich kenne ein paar, aber wir sind einige wenige. Ja.
Aus Gründen, oder?
Naja, ich will ja nicht diese permanente Überwachung und Belästigung durch. Das brauche ich alles nicht, aber ich habe nur das Privileg, dass ich eine Assistentin habe, die meine Mails überwacht, wegschmeißt, was mich von vornherein nicht interessiert. Also all das.
Wäre das auch insgesamt vielleicht ein Hinweis an jüngere Führungskräfte, sich nicht mit jeder Twitter-Nachricht und jedem kleinen Impuls ablenken zu lassen?
Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass die Smartphones, so wie sie heute benutzt werden, in 10, 20 Jahren nicht mehr benutzt werden, weil entweder die Menschen werden in irgendeiner Form verrückt oder leiden, erfahren solche Schäden, dass es einfach verboten wird oder dass der Arzt sagt, das darfst du nicht mehr. Also das kann man nicht vorstellen, dass das so weitergeht. Nicht? Und ich habe eigentlich große Sorge, wenn ich meine Enkelkinder anschaue, was die Smartphone oder diese Möglichkeit, internetbasierte Kommunikation und Nachrichten und Impulse oder was immer zu empfangen, dass das in dieser Art möglich ist. Also ich glaube, da ist Gefahr in Verzug und diese Initiativen, dass man sagt, Handyverbot bis zu einem bestimmten Jahr oder zumindest Social-Media-Verbot bis zu einem gewissen Alter ist, glaube ich, also wirklich ein Gebot der Stunde.
Also ein Geheimnis Ihres Erfolgs lerne ich, die Kärntner Verbündeten, mit denen Sie Europa oder die Welt dann teilweise erobert haben. Nicht alle Kärntnerinnen und Kärntner, man möge mir das im Süden verzeihen, sind dann auch geborene Führungskräfte. Welche Prinzipien haben Sie den Kolleginnen und Kollegen mitgegeben? Was sind für Sie wichtige Prinzipien, wenn es darum geht, ein Unternehmen weiterzubringen?
Also ich glaube, da muss man eines sagen, wir reden jetzt von den 70er Jahren, wo das eine große Rolle gespielt hat, dass man also eine verlässliche Stammmannschaft hat, die man irgendwo hinschicken hat können und wo man gewusst hat, die würden nie was tun, was den Interessen der Unternehmung schadet und sie würden immer daran denken, was würde der Chef wollen? Weil kommunizieren haben wir ja kaum können. Wir sind in der Nacht zur österreichischen Handelsdelegierten gegangen und haben dort gebeten, sein Telex verwenden zu dürfen. Ja, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert an ein Telex, aber das war das Kommunikationsmittel. Untertags durften wir das nicht, weil das war ja für dienstliche Zwecke der Botschaft bzw. der Außenhandelsstelle. Aber in der Nacht durfte das die ILBA machen und so haben wir kommuniziert. Also das ist aus heutiger Sicht ja fast archaisch, wie wir damals gewirtschaftet haben und wie wir damals gebaut haben. Ich habe ja dann in den 70er Jahren und dann vor allem natürlich in den 80er Jahren Kollegen dazu gewonnen, die aus einer ganz anderen Unternehmenskultur gekommen sind. Und ich glaube, das, was gelungen ist und was das Geheimnis des Erfolgs war, ist diese jeweiligen Firmenkulturen so zu verschmelzen, dass es wie in einer guten Fusion-Küche, nicht? Wenn man das heute so ein schönes Wort, Fusion-Küche, dass das gelingt, dass das Beste von den beiden Kulturen zusammengeführt wird und dass man bereit ist, anzuerkennen, das macht der andere besser und das macht der besser und ich nehme das jeweils Bessere, ohne dass ich beharre, dass nur meine Lösung und meine Vorstellung und das, wie ich es immer gemacht habe, beibehalten werden muss. Also das, glaube ich, ist ein Geheimnis des Erfolgs, dass uns das gelungen ist und dass ich dafür die Beharrlichkeit hatte, es einzufordern, aber auch das Verständnis mir erkämpft habe der Menschen, die es umsetzen mussten, weil selber kann man ja machen, was man will. Ich habe ja immer gesagt, also allein kann man nur vielleicht Schriftsteller werden oder vielleicht Maler und Bildhauer. Und dann braucht man auch schon jemanden, der was tragt, oder zumindest wenn es eine schwere Figur ist. Ne? Aber sonst kann man eben nichts allein. Also man kann Philosoph, also man kann sich irgendwo hinsetzen und nachdenken. Aber irgendetwas tun, was verkauft werden muss oder was ein Einkommen garantiert, das geht sehr schwer ohne Kollegen oder Vorder- oder Hinterfrauen. Also das ist das Allerwichtigste und das sicherzustellen, dass die Menschen und zwar gute und unbequeme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen eigenen Schädel haben und hin und wieder sagen, ah, oder ich, Gottes Willen, ja, dass man die gewinnt und sagt, die hauen sich für dich auf die Schiene und die arbeiten für dich und nicht für einen anderen. Das ist das, was man erreichen muss. Sonst braucht man eigentlich ja nicht viel.
Libyen war ein wichtiger Standpunkt, ist ein wichtiger Standpunkt, aber dann waren da auch die Märkte des Ostens, auch Südosteuropa, eine riesengroße Chance, die sich da aufgetan hat. Da müssen wir natürlich unweigerlich auf das Verhältnis, das wir Europäer mit Russland haben, zu sprechen kommen. War ja damals ein völlig anderes, was man auch, wenn ich das ansprechen kann, man ja auch am Werdegang ihres leider verstorbenen Sohnes Clemens sieht, der direkt nach dem Studium auch in Russland bei einem Industriekonzern arbeiten konnte, Erfahrungen sammeln. Sie haben das Land bereist, viel von Russland auch gesehen, vieles dort gemacht. Heute eigentlich alles unvorstellbar.
Ja, und eine große Tragödie, und zwar nicht nur für die Ukrainer, die natürlich hier in einem unglaublichen Maß gepeinigt und gequält werden. Das soll vollkommen außer Zweifel stehen. Auch für die Russen selbst, ja, auch für das russische Volk und für die Menschen, die dort leben, ist dieser Krieg eine Katastrophe. Und die Dritten, für die es eine Katastrophe ist, sind die Europäer. Ja, und zwar natürlich, damit ich mich wohl verstanden werde bei allen, die das hören, nichts ist vergleichbar mit dem Leid und mit dem Dings der Ukrainer. Aber wenn wir davon reden, wie ist dieser Krieg oder wie ist diese Auseinandersetzung, die ja vielleicht über den Krieg hinausgeht, ja, nämlich eine Auseinandersetzung, bleibt Russland europäisch oder wird Russland europäisch? Weil die Russen sind Europäer. Wir tun ja so, als wären sie nicht mehr, also Asiaten sind sie nicht. Von der Kultur her, von allen Parametern her, die bedeutsam sind, sind sie Europäer. Also, aber die Frage, wären sie auch politisch, wirtschaftlich, können sie zurückkehren in die europäische Gemeinschaft, aus der sie heute definitiv ausgeschlossen sind, mit gutem Grund ausgeschlossen. Bedauerlicherweise, es ist sehr schwer für mich zu beurteilen, ob die Russen in dieser Mehrheit dieses Regime unterstützen und wie weit die Propaganda sie dazu gebracht hat, dass sie so wenig Opposition zeigen. Ja, auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, was haben die Europäer versäumt, dass es so weit kommen konnte. Und ich glaube schon, ich war ja noch 2007, als ich Deripaska als Partner an Bord geholt habe, überzeugt, dass Russland im Jahr 2020 der größte Einzelmarkt der Strabag werden würde oder Strabag sein würde. Das war im Jahr 2010 schon anders. Und in den Folgejahren dann ist es eigentlich immer deutlicher geworden, dass das nicht möglich sein wird. Aber dass wir Krieg führen miteinander, und in Wahrheit führen wir natürlich mit den Ukrainern diesen Krieg. Wir unterstützen die Ukrainer, wir tragen einen erheblichen Teil der Kosten dieses Krieges. Dass wir also Krieg führen gegen die Russen, das habe ich mir eigentlich nie vorstellen können. Und ich halte es auch für ein Versagen eigentlich meiner Generation, dass dieser Ausgleich mit Russland nicht gelungen ist. Der 1989 in meinen Augen zum Greifen nahe war.
Sehen Sie auf Ihre selbstgestellte rhetorische Frage, ob Russland je wieder zu Europa zurückkehren kann, Chancen in absehbarer Zeit?
Nein, in absehbarer Zeit sehe ich das eigentlich nicht. Also mittelfristig hoffe ich das aus verschiedenen Gründen. Also erstens hoffe ich, dass der Krieg bald zu Ende ist und dieses Blutvergießen zu Ende ist. Dann hoffe ich natürlich, dass die Europäer die Folgen dieses Krieges nicht mehr so sehr spüren wie heute. Und das ist natürlich in erster Linie die Frage der Energiepreise. Das muss man sich einfach immer wieder, das muss man einfach eingestehen. Ich meine, wir haben Energie im ausreichenden Umfang, Gott sei Dank. Also es ist nicht mehr so wie in den ersten Wintern, wo man gesagt hat, um Gottes Willen, Wohnungen bleiben kalt etc. Also das, glaube ich, ist heute nicht mehr die Frage. Aber dass wir die vierfache Energiepreise haben gegenüber Amerika oder anderen konkurrierenden Industrieländern, ist auch klar. Und damit ist unweigerlich verbunden, dass energieabhängigen Industrien abwandern. Sie investieren nicht mehr in Europa. Und wenn sie einmal abgewandert sind, dann kehren sie auch nicht zurück. Weil wir sind ja auch in verschiedenen anderen Bereichen nicht gerade das attraktivste Land für Industrieinvestitionen. Wir haben einen Umweltstandard, der sehr beachtlich ist und der sehr teuer ist und anderswo nicht so ist. Wir haben einen Sozialstandard, der sehr beachtlich ist und sehr teuer ist und woanders nicht so ausgeprägt ist und so weiter und so weiter. Und das alles zusammen, diese Gemengenlage, führt natürlich dazu, dass wir als Industriestandort an Terrain verlieren. Und wie wir die Industrie ersetzen oder wodurch wir sie ersetzen, in diesem Umfang, als sie abwandert, ist eine ungeklärte Frage. Die Demografie hilft ein bisschen, weil wir werden ja nicht mehr, sondern weniger. Allerdings gibt es auch dafür keine Variante. Also wir können nicht sagen, weil wir ohnehin weniger werden, verzichten wir auf die Industrie, sondern wir müssen sagen, wir brauchen die Industrie, damit wir das weniger werden noch finanzieren können und die damit verbundenen Mehrkosten, Gesundheitsbereich und Pflegebereich in erster Linie. Also das sind große, große Herausforderungen für die europäischen Demokratien. Ohne Russland wird das alles sehr viel schwieriger. Ich will gar nicht davon reden, dass wir als Westeuropäer, jetzt wenn wir das so bezeichnen wollen, ohne Russland natürlich deutlich weniger Chancen haben, international zu reüssieren. Aber wie gesagt, es ist bis zu einem gewissen Grad auch eine zerstörte Illusion, die ich in meinem Herzen trage und die schmerzhaft ist.
Auf internationalen Wirtschaftskonferenzen wird immer öfters über den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen, verbunden auch mit Analystenhoffnungen auf große Aufträge etc. Und sicherlich wird in diesem Land nach einem Frieden, den es in einer für die Ukraine vorteilhaften Form hoffentlich bald gibt, auch die Frage stellen, was passiert in diesem Land und wie geht das weiter? Ist das etwas, mit dem sich auch die Strabag beschäftigen muss?
Naja, nolens volens wird sich die Strabag damit beschäftigen, aber die Ukrainer wissen und die Europäer wissen das auch, dass solche gigantischen Aufbauprogramme, und hier sprechen wir aber über viele 100 Milliarden, die hier in einem Zeitraum von 10, 20 Jahren verbaut werden müssen oder in erster Linie natürlich werden es Bauinvestitionen sein, damit einmal die Infrastruktur wieder steht und die Grundbedürfnisse wieder hergestellt werden können oder befriedigt werden können, dass das natürlich also einige Voraussetzungen braucht, unter anderem eine funktionierende Verwaltung. Und das heißt nicht nur funktionierend, indem sie effizient ist und indem sie sozusagen wenig bürokratisch ist, aber natürlich auch nicht korrupt. Und diese Kombination, eine Verwaltung zu haben, die zu raschen Entscheidungen fähig ist, die sagt zack, 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 nicht 24 Monate bis zum ersten Bescheid und dann noch dreimal berufen, das kann sich das Land nicht leisten oder wird sich nicht leisten wollen. Aber das kombiniert mit einer weitgehenden korruptionsfreien Verwaltung, das ist eine große Herausforderung. Und bei aller Wertschätzung gegenüber den Ukrainern und ihrem heldenhaften Kampf gegen diesen Aggressor, muss man sagen, in puncto Korruption hatten sie vorher keinen besonders guten Ruf. Und ich weiß nicht, ob der durch den Krieg jetzt besser geworden ist.
Bleiben wir noch kurz bei Osteuropa insgesamt, was ja für Sie auch ein Faszinosum gewesen sein muss. Da wurden Märkte erobert, da wurde investiert, da wurden Zukäufe gemacht, die in unterschiedlichen Ländern ja zu einer Position auch geführt haben, die dann sehr favorabel war. Wieso ging das von Österreich aus? Haben da auch Österreichs Banken in der Zeit der Osterweiterung eine große Rolle gespielt? Waren das
naja,
die Partner?
Die österreichischen Banken haben ja auch expandiert in diese Märkte. Das war das eine, aber ich glaube, das andere war wirklich, dass wir als neutrales Land in diesen Ländern die geringste Berührungsangst ausgelöst haben. Wir waren ein kleines Land, wir waren nie in irgendeiner Form eine Bedrohung oder wir haben politisch eigentlich keine besondere Rolle gespielt und das hat uns natürlich enorm geholfen. Wir wurden in diesen Ländern einfach akzeptiert. Man hat keine Fragen gestellt, wir haben auch keine politischen Verwicklungen oder irgendetwas. Ein Österreicher war in diesen Ländern, von denen wir sprechen, also jetzt Osteuropa im weiteren Sinne des Wortes, damals Osteuropa, heute müsste man ja sagen, es ist alles Mitteleuropa, also waren wir einfach willkommen, als Österreicher willkommen. Und das war, glaube ich, ein Vorteil. Wir haben das ja sehr genau beobachtet gegenüber unseren deutschen Mitbewerbern. war das ein Vorteil, weil wir hier wendiger waren vielleicht ein bisschen, aber vor allem auch waren wir die harmloseren Partner. Ja, man hat uns lieber mögen.
Mit Sympathien hat Oleg Deripaska, den Sie vorher erwähnt haben, hierzulande nicht wahnsinnig viel zu tun. Oleg Deripaska ist lange Zeit als Paradeoligarch eigentlich über ihn berichtet worden. Er hatte aber auch seine Scharmützel mit Putin sicherlich. Für Sie war er dann plötzlich Geschäftspartner. Sie haben es angesprochen, 2007 war das, und ich weiß ja nicht, wie Ihr erstes Treffen verlaufen ist, aber Deripaska war damals, so weiß ich aus anderen Recherchen, gerne mit einem schwarzen Helikopter unterwegs und hat die Leute getroffen. Wie war denn Ihr erstes Treffen, und ist er da auch mit dem Hubschrauber gekommen?
Naja, das ist im Strabag-Haus nicht möglich, weil es, da gibt es kein Helipad in der Nähe. Also er ist ganz normal, ich nehme an, mit einem Auto gekommen. Auf jeden Fall war er bei mir im Büro und hat seinen Wunsch geäußert, er würde gerne einen Anteil an der Strabag erwerben. Ich war ja damals, obwohl ich noch keine russischen Enkelkinder hatte und keine russische Schwiegertochter, aber ich war russophil eigentlich von meiner Grundhaltung her, weil ich so ein überzeugter Europäer bin und für mich Europa natürlich die Russen immer mit eingeschlossen hat. Jetzt bin ich ein großer Freund russischer klassischer Musik. Ich verehre die großen Meister und auch die Literatur. Bei der Malerei kenne ich mich erstens nicht so gut aus und zweitens, glaube ich, ist da auch nicht diese Weltgeltung wie die anderen beiden Sparten. Aber in jedem Fall war für mich 1989 eine Sternstunde. Aber die Sternstunde war immer unter der Annahme, dass sich die Europäer jetzt mit den Russen in irgendeiner Form vergleichen würden oder dass sie eine Form der Zusammenarbeit finden würden, die dann letztendlich in einer engen Kooperation, wenn nicht Mitgliedschaft in der Union sozusagen dokumentieren würde.
Aber eigentlich hatten Sie ja 2007 anderes vor. Sie wollten an die Börse und dann kam irgendwie Sigi Wolf mit dem Russen, der Sie treffen wollte.
Naja, an die Börse sind wir ja dann trotzdem gegangen. Wir haben ja beides gemacht, weil ich wollte auf der anderen Seite ja eine breite Streuung. Das hat sich allerdings nie wirklich realisieren lassen, weil durch die drei starken Kernaktionäre, also meine Stiftung, Oleg Deripaska und die Raiffeisen-Gruppe, die mit Unica und Raiffeisen Wien Niederösterreich das Syndikat gebildet haben, haben wir 75% der Aktien gehabt und dann waren Family and Friends und dann waren noch ein paar, sodass unser Streubesitz de facto auf 15% gesunken ist. Und 15% reichen nicht mehr aus, um eine interessante Aktie zu sein, weil die internationalen Anleger natürlich sagen, da bin ich dann sozusagen gefangen. Daher ist es auch mein Bestreben, und das werden wir auch fortsetzen, dass wir möglichst den Streubesitz erhöhen. Dazu hat uns die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung auch das Instrument in die Hand gegeben. Wir können den Streubesitz also auf 25% oder auf 26-28% erhöhen, wenn die Stamm- oder Syndikatspartner sozusagen sich von ihren überschüssigen Aktien trennen. Dass das nicht von heute auf morgen geht und entsprechend vorbereitet sein muss, ist alles klar. Aber jedenfalls wollen wir eine Aktie werden, die sozusagen einen internationalen Handel zulässt.
Aber wir waren ja bei den Russen und deren Beteiligung ist ja in der letzten Zeit eher verwässert, würde man sagen. Im Rückspiegel betrachtet, würden Sie die Zeit der russischen Beteiligung noch einmal so machen?
Naja, im Wissen dessen, was passiert ist, macht man das natürlich nicht mehr. Aber das ist auch eine Frage, die in vielen anderen Lebensbereichen oder Entscheidungen zutrifft. Weil wenn Sie wüssten, dass Sie den Lotto-Sechser haben dann, oder Tipp, dann würden Sie es auch anders machen. Also darüber brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten. Natürlich würde ich das nicht mehr machen. Trotzdem war es aus der damaligen Sicht, glaube ich, ein verständlicher Beschluss. Aber ich gebe gerne zu, dass meine Grundeinstellung und meine Grundhaltung hier eine Rolle gespielt hat. Und es ist eine meiner großen Enttäuschungen, nicht unbedingt eine unternehmerische Niederlage, die habe ich anderswo erlitten, aber nicht die große Niederlage, aber eine große Enttäuschung, dass diese Russland-Fantasie nicht aufgegangen ist.
Wo haben Sie die unternehmerische Niederlage erlitten?
Naja, also das Thema werden Sie mir nicht ersparen, aber ich war ein großer Immobilieninvestor und das war also eine große Niederlage. Und man fragt sich natürlich immer wieder, wie konnte es passieren und wie konnte man auf das und das hineinfallen? Und also würden Sie es wieder machen, die Frage von vorher?
Die könnte ich auch bei René Benko stellen. Das werde ich auch in Kürze tun.
Ich würde es nicht wieder machen.
Na, Überraschung. Darüber werden wir noch zu reden haben im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts. Aber lassen Sie uns noch ganz kurz bei der Weltpolitik bleiben. Wir haben einen geopolitischen Faktor noch überhaupt nicht angesprochen, der auch auf dem afrikanischen Kontinent, wo Sie tätig sind und waren, auch in vielen anderen Bereichen seinen Einfluss zeigt. Nämlich wenn man die 5 größten Baufirmen, das mögen vielleicht nicht alle präsent haben, aber wenn wir die 5 größten Baufirmen weltweit nehmen, sind die ersten 4, das ist wie beim Skifahren mit den Österreichern, aber die ersten 4 von 5 sind Chinesen. Und dann kommt ein französisches Unternehmen.
Genau, unter den 3 schnellsten waren 4 Chinesen. Ne?
Also ungefähr,
ja.
Genau.
Ja, das ist so, aber die Chinesen sind natürlich erstens ein Riesenland und zweitens ein zahlenmäßig sehr großer Markt und sehr großes Land. Und es ist natürlich klar, dass dort auch große Unternehmungen gibt und wenig Wettbewerb, würde ich einmal sagen, weil er staatlich gelenkt ist. Also das ist nicht sonderlich überraschend, dass es dort diese großen Konglomerate gibt. Sie haben am afrikanischen Markt uns eigentlich auch hinausgedrängt vor 15, 20 Jahren. Jetzt kommen wir langsam wieder zurück in diese Märkte, weil die afrikanischen Auftraggeber natürlich erkannt haben, dass es nicht nur der billige Preis und vielleicht der Softloan ist, der attraktiv ist, sondern auch die Qualität, die dort abgeliefert wird. Und es gibt Straßen in Afrika, die sind seit 25 Jahren stabil und liegen dort und die sind Strabag-Straßen. Und es gibt andere, die sind nach 5 Jahren weggeschwemmt oder unterspült oder sonst was. Und das sind eben nicht Strabag-Straßen oder nicht europäische Straßen in diesem Sinne. Also hier haben wir, glaube ich, durchaus etwas, einen Vorteil, aber der nur langfristig erkennbar ist, erster Punkt. Und zweitens natürlich die Überwindung braucht, dass man sagt, ich investiere 50%, 60%, 100% mehr für Qualität. Also, aber wenn man natürlich weiß, dass das eine 15 Jahre hält, das andere 5, dann habe ich natürlich immer noch ein gutes Geschäft gemacht. Und unsere Investitionen, glaube ich ja, halten 25 und nicht 5. Also insofern ist es dann weniger als die Hälfte, die es gekostet hat, volkswirtschaftlich.
Ich lese ja nur von chinesischen Autobahnprojekten in Serbien oder was in Ungarn passiert ist. Für Sie sind das Projekte, bei denen Sie Größenordnungen kennen, wo Sie wissen, wie die angebahnt wurden. Welchen Einfluss haben denn die chinesischen Baufirmen und damit auch teilweise der chinesische Staat in Sachen Infrastruktur, mit einigen Hafenbeteiligungen etc., auch in Europa?
Naja, also die Investitionen in Häfen und so, das sind ja Finanzinvestitionen, das sind ja nicht unbedingt mit Dienstleistungen jetzt unmittelbar verbunden. Im Bauen sind sie in Europa nicht sehr bedeutend. Das liegt daran, dass es so viele Hürden gibt für einen chinesischen Anbieter, dass er die schwer überwinden kann. Und in erster Linie ist es natürlich so, würde ein chinesischer Unternehmer mit österreichischen Arbeitskräften in Österreich bauen, dann hätte er auch keinen Kostenvorteil. Chinesische Arbeitskräfte in beliebiger Zahl nach Österreich zu bringen, ist noch immer sehr schwierig. Wir haben das ja beobachtet auf verschiedenen Baustellen, wo Chinesen am Werk waren. Und die sind ja paramilitärisch organisiert. Da wird ja zum Appell geblasen mit dem Pfeifferl in der Früh. Dann gibt es so eine Befehlsausgabe. Dann verschwinden die wie die Ameisen auf die verschiedenen Gerüste oder Kräne oder was immer dort in Betrieb genommen wird. Das können wir natürlich nicht bieten, aber es ist natürlich auch vollkommen unvorstellbar für einen Europäer, ein solches Regime zu führen oder zu unterstützen oder zu akzeptieren. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass ich glaube, dass das Beziehungsgeflecht oder die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer inzwischen eine sehr komplexe geworden ist und dass diese Bindung viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Einfühlungsvermögen, viel mehr Aufwand in jeder Richtung, finanzieller, aber vor allem auch empathischer Aufwendungen, dass das also deutlich höher geworden ist. In China gibt es das alles nicht, da ist Pfeffer und dann ist es wie beim Militär, ne?
Sie haben in mehreren Interviews, auch in einem mit dem Standard, mal gesagt, dass Sie Optimist sind. Was macht Sie denn angesichts all dieser Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Polykrisen? Wo bleibt der Optimismus?
Also heute würde ich dieses Wort nicht mehr sagen, ich bin nicht Optimist, weil der Optimist sagt er im Prinzip, es wird schon gut gehen. Und ich vertraue darauf, dass es gut geht und ist nicht veranlasst, selbst einen Beitrag zu leisten. Also heute würde ich sagen, ich bin nicht Optimist, sondern ich bin hoffnungs- und vertrauensvoll, dass es uns gelingt, die Dinge zum Besseren zu wenden. Das bin ich immer noch bis zu einem gewissen Grad. Ich verkenne nicht die Probleme oder glaube, sie nicht zu verkennen. Aber ich habe immer noch Kinder und Enkelkinder vor allem. Und wenn ich sage, alles ist so schrecklich und es gibt keinen Weg und es ist so, dann wäre das ja eine, ich würde das sagen, eine Pflichtverletzung als Großvater. Ich habe ja die Aufgabe, diese Zuversicht und diese vertrauensvolle Betrachtung, dass wir in der Lage sind, unser Schicksal in die Hand zu nehmen und sowohl als Individuen als auch als Gesellschaften, national und übernational, als Europäer, dass wir das wahrnehmen können, wahrnehmen müssen und auch Chancen haben, und zwar sehr gute Chancen, erfolgreich zu sein.
Im Februar werden Sie Ihren, dann wenn ich richtig zähle, 82. Geburtstag feiern.
So ist es. Das heißt, erwähnen Sie es nicht.
Nein, deshalb bleiben wir, dass Sie 81 sind. Da darf man mit ein bisschen Stolz, darauf wollte ich hinaus, ja auch auf seine Lebensleistung zurückblicken. Das ist ja auch das Beeindruckende. Worauf sind Sie stolz?
Naja, erstens einmal muss ich sagen, auf die Lebensleistung fängt man dann an mit 70. Nicht? Also irgendwann, wenn man in Pension geht, dann schaut man auf die Lebensleistung. Also das ist für mich schon zu lange her. Ich schaue da nicht mehr auf die Lebensleistung, sondern versuche mich noch dort einzubringen, wo ich glaube, dass ich noch nützlich sein kann. Das ist natürlich durch die Dramatik des Todes meines Sohnes jetzt wieder etwas anders geworden, als es vorher war. Für mich natürlich sehr schmerzhaft und schmerzlich. Aber es ist einfach eine Pflicht, die ich sozusagen hier verspüre. Und eine Verantwortung wird nicht ewig dauern, aber 1-2 Jahre noch, glaube ich, werde ich vielleicht nützlich sein oder einen kleinen Beitrag leisten können. Einen kleinen. Aber den möchte ich gern leisten und das möchte ich auch gerne tun. So, dann muss ich sagen, würde ich mich freuen, wenn verschiedene Dinge, von denen ich auch glaube, dass sie mir gelungen sind, wenn sie diese gesellschaftspolitische Relevanz oder eine kleine gesellschaftspolitische Relevanz behalten. Meine Kulturengagements in allererster Linie, auch die sozialen natürlich, möchte ich hier erwähnt haben, weil es war immer mein Anliegen, sowohl das eine wie das andere zu befördern. Und wir haben ja frühzeitig gesagt, wir machen eben Kulturelles und Soziales und wir machen nicht Forschung und nicht Universitäten oder Kliniken, also Krebs oder andere Dinge, die alle unterstützenswert sind und die man alle machen sollte. Aber wir haben Soziales auf der einen Seite und Kulturelles auf der anderen Seite als Schwerpunkt gewählt.
Und es ist nach wie vor so, dass die Hälfte der Gewinne der Familienstiftung dort investiert werden?
So ist es. Also der Statut sagt, 49% dürfen für die private Sphäre verwendet werden, 51% für die sozialen und kulturellen. Die sozialen und kulturellen haben einen riesigen Vorsprung in den Jahren, weil wir waren sehr sparsam mit unseren Ausschüttungen, auch weil ja niemand Not gelitten hat aus der Familie, auch ohne Ausschüttungen oder mit bescheidenen Ausschüttungen. Und das wird sich irgendwann einmal im Laufe der Jahrzehnte nivellieren. Aber das, glaube ich, ist auch nicht das Wichtigste jetzt.
Und dass man eine Idee davon bekommt, dass im Projekt im Inland dabei, kulturelle, soziale, aber auch Pater Georgs Baustelle in Rumänien war mit seinen Agenten ja auch unter den Geförderten.
Naja, das ist ja die Concordia, die ja nach dem Ausscheiden von Pater Georg Korde von Pater Georgs Borschel in meinen Händen war. Viele Jahre habe ich als Vorstandsvorsitzender der Stiftung hier die Concordia verantwortet und verschiedene andere Projekte natürlich auch. Und das ist eines der Sozialprojekte, allerdings auch das größte.
Herr Haselsteiner, Sie haben den Tod Ihres Sohnes selber angesprochen. Ich finde das 9 Monate nach seinem Tod unglaublich mutig einerseits. Andererseits erlaube ich mir die Frage in dem Zusammenhang, das ist ja auf dem Nachruf auch als Titel gestanden. Wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber wir können sie gestalten. Es war für alle unglaublich überraschend. Sie hatten Ihren Sohn als CEO, es wunderbar gebildet, es hat Aktie auf Höchstkurs etc. Da alles hat funktioniert und dann kommt das Schicksal dazwischen und sein plötzlicher, unvorhersehbarer Tod. Wie hat dieser Tod Sie persönlich verändert?
Naja, ich habe ein neues Leben begonnen. Muss man sagen, ich habe ein anderes und neues Leben begonnen. Natürlich ist das in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, der ja noch nicht abgeschlossen ist. Ich glaube ja nur, man kann sich dem Schmerz oder man darf sich dem Schmerz nicht hingeben und sagen, ich habe jetzt diesen Verlust erlitten und daher ist jetzt mein Leben dem Schmerz gewidmet. Ich glaube, man muss seine Aufgabe, seine Rolle neu definieren und man muss dann das tun und das versuche ich zu tun, dass ich mich immer frage, was hätte mein Sohn gewollt, was hätte er getan. Und das ist ja, glaube ich, auch irgendwie in meinem Alter sehr schön, dass sich das umkehrt, nicht? Weil ich glaube ja, früher hat mein Sohn sich gefragt, wie würde der Alte das machen? Und jetzt frage ich mich, wie würde der Sohn das machen? Ja, und das ist auf der einen Seite natürlich schmerzlich und auf der anderen Seite tröstlich.
Herr Haselsteiner, lassen Sie uns über einen anderen Punkt sprechen.
Lassen Sie mir Minuten.
Ja.
Okay.
Herr Haselsteiner, lassen Sie uns über was anderes sprechen. Lassen Sie uns über Züge sprechen. Gemeinsam mit Erhard Grosnick und den französischen Staatsbahnen machen Sie der ÖBB seit Jahren Konkurrenz. Sie wollen ein Monopol aufbrechen auf der Schiene. Wie schwer ist es denn, Monopolstrukturen aufzubrechen?
Ja, insbesondere wenn staatliche Monopole sind, sehr schwer, sehr schwer. Also wir haben ja viele Jahre gelitten und auch große Verluste angehäuft. Aber es ist nicht meine Art aufzugeben und ich habe da mich durchgebissen. Und jetzt geht es uns also seit 2 Jahren einigermaßen gut. Und wir glauben, dass wir ein Angebot zur Verfügung gestellt haben oder zur Verfügung stellen dem Bahnreisenden, dass diese auch gutieren und zwar ganz spezifisch gutieren und sagen, ich fahre mit der Westbahn. Das gibt 2 Gründe. Wir sind natürlich auf den Westbahnhof zurückgekehrt. Wir waren ja schon einmal am Hauptbahnhof und jetzt sind wir wieder nur am Westbahnhof. Allerdings ab März oder ab Februar hoffentlich sind wir dann wieder am Hauptbahnhof, weil wir nach Süden nur über den Hauptbahnhof fahren können. Der Westbahnhof wäre da einfach ungeeignet. Also wir haben den Westbahnhof, die Weststrecke und hier haben wir einfach ein qualitätsvolles Service angeboten. Die Reisenden nehmen das an. Die Klimaticket hat hier einen Beitrag geleistet, weil es das erste diskriminierungsfreie Instrument war, wo man sagt, ich entscheide, wo ich einsteige und es gilt da wie dort. Und das war natürlich bis zu einem gewissen Grad der Gamechanger für uns. Und wir sind auch hoffnungsvoll und hoffnungsfroh, dass wir unsere Südstrecke ähnlich erfolgreich ausbauen können wie die Weststrecke. Jetzt muss ich aber der ÖBB wieder eine Lanze brechen, weil natürlich ist es auch wichtig, dass die Menschen auf Strecken nach Retz oder weiß nicht wohin bedient werden, wo die Westbahn nicht hinfahren würde, weil sie sagt, das rechnet sich nicht. Und natürlich sind diese Strecken ohne Subvention auch nicht bedienbar. Die Frage wird sein, wann die Subventionsstrecken ausgeschrieben werden. Das hat ja die Union viele Male verschoben. Ja, gesagt, 10 Jahre, dann nochmal 10 Jahre, nochmal 10 Jahre. Wir sind ja 30 Jahre nach dem Eisenbahnpaket und der Wettbewerb ist nicht hergestellt. Ich habe gesagt, ich könnte sie ja verklagen, weil ich glaube, der Beschluss war 2008 oder 2007, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe die Westbahn gegründet 2009, habe die Züge bestellt und 2010 hat man beschlossen, die Liberalisierung um 10 Jahre zu verschieben. In der Zwischenzeit ist sie noch einmal 10 Jahre verschoben worden und ich habe aber schon investiert, meine Züge waren schon bestellt. Ne? Also der Vertrauensgrundsatz wurde hier gröblichst verletzt. Aber das ist lang vorbei. Ich glaube, einen Eisenbahnanbieter, einen zweiten Eisenbahnanbieter und vielleicht dann dereinst auch einmal einen dritten wird es geben. Es wird einen Wettbewerb unweigerlich geben und die Westbahn möchte hier eine Rolle spielen und sich beweisen. Und der ÖBB, glaube ich, wird es gut tun, wenn es einen Wettbewerb gibt. Und im Übrigen hat sowohl Kern als auch Mathé und mein Freund Horst Böchacker, der ja damals Aufsichtsratschef war, zugegeben, dass der Eintritt der Westbahn auf den österreichischen Zugmarkt auch bei der ÖBB viel bewirkt hat und zwar viel zum Besseren bewirkt hat. Dass wir also Benchmark-Funktion hatten und die ÖBB sich sozusagen daran orientieren
Wenn Sie musste. Die Aufsichtsratsvorsitzende der ÖBB oder auch den angesprochenen CEO Matthä treffen im Konjunktiv, wäre das ein freundliches Gespräch?
Ja, absolut. Ich meine, Gitti Ederer kenne ich ja seit Jahrzehnten und alle Diskussionen, die wir hatten und Streitgespräche, die wir hatten, Dispute, ändern nichts an unserem freundschaftlichen und auch vertrauten Umgang. Und dasselbe gilt für Andreas Matthä, den ich ja kenne als großer Auftraggeber, weil er war ja Infrastrukturchef bei der ÖBB. Und wir haben ja die großen Aufträge, also Chor im Tunnel zum Beispiel, da war er noch Infrastrukturchef, haben wir eigentlich von ihm bekommen. Und wir kennen ihn seit damals, kenne ich ihn mehr oder weniger gut. Und in der Zwischenzeit kann man sagen, sind wir auch in irgendeiner Form freundschaftlich verbunden, was unserer Position als Mitbewerber keinen Abbruch tut. Aber ich habe vorhin meinen Freund Horst Böchacker erwähnt, der Porsche-Chef war und dann erst viel später Aufsichtsratschef der ÖBB wurde. Aber er war Porsche-Chef in diesen ersten Jahren. Ich bin nach Tripoli geflogen über Zürich und er ist nach Teheran geflogen, weil die Porsche hatte damals Eisenbahnaufträge, Eisenbahnbau im Iran. Und in Zürich haben wir uns getroffen, weil wir beide dieselbe Maschine nach Wien genommen haben und haben uns jeweils das Kleid geklagt, eher wie schwierig es ist, im Iran zu bauen und ich halt, wie schwierig meine Schwierigkeiten in Libyen. Also man kann diese persönlichen Kontakte haben und trotzdem Wettbewerber sein.
Und die angesprochene Brigitte Ederer war auch schon zu Gast in diesem Podcast, in diesem Studio hier. Wir packen den Link auch hier noch in die Shownotes für alle, die sich das anhören wollen. Haselsteiner, wir sind mindestens in der Mitte des Gesprächs angekommen. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit
das
für uns
hätten. Das ist eine Drohung.
Naja, ich hätte ein paar Schnellfeuerfragen für Sie. Insofern mit der Bitte, nur ein
kurz
Wort.
Kurz nachzudenken.
Nur ein Wort zu geben. Wenn Sie ohne dich.
Aber darf ich nachdenken?
Ja, immer. Kurz, okay. Ja, lang, nein.
Na gut, wenn ich es auf ein Wort konzentrieren muss, dann muss ich ein bisschen nachdenken.
Nachdenken darf jeder. Ich hätte 12 ganz kurze Fragen und ich glaube, Sie müssen nicht lange darüber nachdenken. 4-Tage-Woche oder 7-Tage-Woche?
Na, ich würde einen Weg in der Mitte geben.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Je nachdem, wie es einem gut tut.
Haben Sie Ihren Terminkalender selbst geführt?
Ich führe ihn immer noch selbst.
Auf welche Eigenschaften haben Sie bei Bewerberinnen und Bewerbern am meisten geschaut?
Auf viele.
Gibt es eigentlich eine gute Art zu kündigen?
Ich glaube schon, wenn die Wertschätzung trotz des Kündigungsgrundes im Vordergrund steht.
Was ist Ihr wichtigster Soft Skill?
Ich bin ungeduldig. Nein, das ist ein Scherz. Ich glaube, ich kann Menschen ansprechen und ich kann Sie überzeugen, dass irgendetwas spannend ist und dass es der Mühe wert ist.
Nachdem es jetzt das Dörkelen von Rene Benko länger schon nicht mehr gibt, welches ist das wichtigste Networking-Event?
Das weiß ich nicht.
Office, Homeoffice oder Hybrid?
Also ich bin für Office, aus vielen Gründen.
Ich fürchte, wir hören jetzt noch einmal die Ungeduld. Welche Eigenschaft hat Sie an die Spitze gebracht?
Ach, das müssen Sie sagen. Also Geduld auf jeden Fall nicht.
Gibt es sowas wie eine Work-Life-Balance?
Naja, natürlich gibt es das.
Was ist für Sie ein gutes Unternehmen?
Wenn es vorausschauend geführt wird, das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Wachstum im Auge behält, den Fokus auf die wichtigste Produktionsquelle, wurscht wie mechanisiert oder wie industrialisiert die Branche ist, nämlich die Mitarbeiter im Auge hat, dann glaube ich, ist es ein gut geführtes Unternehmen.
Und zuletzt Ihr Tipp an junge Menschen, die erfolgreich sein wollen.
Mach nur das, was dir wirklich Freude macht, weil wenn diese Freude nicht da ist im Beruf, dann wirst du dem Wettbewerb nicht bestehen, der in jedem Beruf auch vorhanden ist.
Das passt jetzt nicht zum Thema Freude, aber meine nächste Frage wäre, was es in Ihnen auslöst, wenn ich Ihnen diesen Namen nenne. Rene Benko.
Wer ist das?
Ich kann es Ihnen schon sagen, aber haben Sie ihn aus Ihrer Erinnerung gelöscht?
Ich würde bitten, dass Sie mich nicht belästigen.
Ist das tatsächlich?
Ich möchte bitten, dass Sie mich nicht belästigen. Ich habe schon einmal zugestanden, Fehler, schmerzhaft, alles. Ich nehme auch gern die Prügel in Kauf und sage bitte, jawohl, Sie haben mich gescholten und haben gesagt, jawohl, ich gebe zu, die größte Niederlage meines Lebens, überwiegend selbst verschuldet. Also, was wollen Sie noch hören?
Nein, ich will ja das.
Also, dann lassen wir es dabei und Sie erwähnen den Namen nicht mehr.
Das ist ein Deal, den wir somit gerne abschließen.
Danke für mich.
Ich wollte auch über die Politik reden. Und zwar insofern, dass Sie Ihre Arbeit als CEO in einer Phase Ihres Lebens, in der es steil nach oben ging, 1994, sagen wir, unterbrochen haben, um Nationalratsabgeordneter zu werden. Sie sind mit Heidi Schmidt gemeinsam fürs Liberale Forum ins Parlament, haben als Nationalratsabgeordneter eine Legislaturperiode im Parlament gearbeitet, ihre Tätigkeit also für die Gemeinschaft in Dienst gestellt, wenn man das so will. Wieso hat Politik Sie auch damals schon und heute ja auch noch so fasziniert?
Naja, ich glaube, Politik ist die Grundlage unserer demokratischen Ordnung und damit bestimmt es unser Leben, unsere Lebensqualität, unsere Möglichkeiten und unsere Freiheit. Also Politik ist sozusagen die Basis, auf die wir bauen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe damals gesagt, ich gehe jetzt in die Politik, weil nur aus der dritten Reihe oder aus der ersten Reihe fußfrei schimpfen ist einfach zu wenig. Und zu sagen, die Politiker, sie verdienen zu viel und sie leisten nichts und sind lauter Dummköpfe und was Gott, was noch alles, das reicht alles nicht. Wenn wir uns nicht politisch engagieren, und zwar jeder von uns, dann werden wir diese wertvolle, für unsere Lebensform und für unsere Lebensqualität unabdingbare Errungenschaft in einer demokratischen Gesellschaft zu leben, verlieren. Oder sie wird so eingeschränkt werden, dass sie den Namen demokratisch nicht mehr verdient. Ja, und das wollen wir ja nicht. Und daher kann ich nur appellieren an alle Menschen und vor allem an die Jungen, lasst euch das nicht wegnehmen. Lasst euch nicht das wegnehmen von den Populisten, die euch was versprechen, die sagen, ihr braucht nichts mehr arbeiten. Nein, ihr müsst mehr arbeiten, mehr leisten. Und glaubt es ihnen einfach nicht. Und schaut auf die Geschichte, wie es war. Es gibt Beispiele genug. Und viele, viele oder alle diese Beispiele haben eigentlich im Abgrund und nicht am Rand des Abgrunds geendet.
Wie stark sehen Sie die liberale Demokratie in Gefahr?
Ich glaube, sehr in Gefahr. Ich glaube, wir werden ja in allen Demokratien Europas rechte Parteien, rechte, rechtsradikale Parteien an der Macht oder am Rande der Macht sehen. Es gibt ja fast keine Demokratie mehr in Europa oder kein Land mehr in Europa, wo sie keine Rolle spielen. Ich wünsche mir, dass wir da dagegen halten. Ja? Und ich glaube, es ist kein gutes Beispiel zu sagen, ja, schauen wir nach Italien, dann ist eh alles, die Meloni, das ist doch eigentlich eh alles in Ordnung. Den Italienern geht es gut. Wenn man da genauer hinschaut, dann muss ich sagen, na, es sind die Weichen gestellt für die Aushöhlung der demokratischen Ordnungen. Und wenn einmal es ausreichend ausgehöhlt ist, ja, dann ist die Gefahr, dass es kollabiert, auch sehr groß. Traurig und geradezu dramatisch ist ja die Entwicklung in Amerika, weil dort ist diese Entwicklung in einer Geschwindigkeit, in einer so atemberaubenden Geschwindigkeit eingetreten, dass man ja, sagen wir es bitte, innerhalb von wenigen Monaten eigentlich steht dort die Demokratie am Prüfstand. Und zwar so, dass man sagt, sie könnte verloren gehen. Für uns doch alle unvorstellbar, ob man jetzt zu diesen Transatlantikern gehört und zu den Amerika-Fans oder nicht, ganz unabhängig. Es war immer der Inbegriff eines freien, demokratischen Landes, wo man alles sagen durfte, wo man alles machen durfte. Heute darf man im Internet, wenn sie sagen, das und das, dann kriegen sie sofort. Die Studenten kriegen kein Visum mehr, die Lehrer werden gekündigt, die Beamten werden hinausgeschmissen. Man weiß ja gar nicht, was da alles passiert. Also es ist ja faschistoid bis zum Erbrechen.
Hätten Sie auch niemals mit gerechnet, dass sowas überhaupt möglich ist?
Ja, absolut nicht. Also hätte ich ja meine rechte Hand verwettet.
Die Rechtsextremen, die Rechtspopulisten, die Sie auch angesprochen haben, auf dem Vormarsch, auch in Österreich ist die FPÖ, je weniger sie sagt, umso stärker wird sie. Wie kann man das Wachstum der FPÖ stoppen?
Ich glaube, indem man gute Regierungsarbeit leistet und ich hoffe sehr, dass diese Koalition auch mit dem Beitrag meiner Partei nicht nur, ich glaube, dass sich alle am Riemen reißen und es schaut auch so aus, als würden sie das eine oder andere maßgeblich auf den Weg bringen. Das ist einmal im Bildungssektor, im Pensionssektor und im Gesundheitssektor, das sind ja die Themen, die schon so an Bord haben, die kenne ich ja schon als Student. Ja? Und das sind immer noch die großen Themen, das sind immer noch die großen Ausgabenblöcke. Und hier den Mut zu haben, an Reformen heranzugehen. Den Föderalismus habe ich vergessen, mein Lieblingsthema. Den Föderalismus. Wir, diese 9 Millionen Menschen, leisten uns 10 gesetzgebende Körperschaften. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Für 9 Millionen Menschen gibt es 10 Parlamente. Bravo. Super. Ich bin schon am Ende.
Aber wer kann das ändern? Die bisherigen Regierungen waren dazu nicht imstande.
Naja, ich weiß nicht, ob die Regierungen es allein können. Ich glaube, sie brauchen einmal die Unterstützung, einmal den Aufschrei. Ich meine, insbesondere natürlich auch den Aufschrei der Medien. Ja, da tut sie ja nichts, ne? Weil die alle in irgendeiner Form verhabert oder nicht verhabert oder was immer. Es wird viele Gründe geben. Aber es ist so unfassbar, ja, dass es 9 Sozialgesetze gibt. Jetzt endlich kommt man drauf, dass unterschiedliche Sozialhilfen für Migranten und Migrantinnen nicht das Klügste ist. Da kommen wir jetzt drauf und die Regierung wird es vielleicht angehen. Aber solche Beispiele gibt es ja Dutzende.
Das heißt,
9 Bauordnungen, 9 Jagdgesetze, weil der Hirsch oder der Gams, der die Grenze überschreitet von Kärnten nach Salzburg, der verändert dort den Charakter. Und daher braucht es ein anderes Jagdgesetz in Salzburg als in Kärnten und Tirol. Und es ist ganz wichtig, dass das unterschieden wird, weil wir in Tirol schießen sie so.
Oft heißt es dann von beiden Seiten, bei uns ist es halt ein sehr spezieller Fall, nicht?
Genau.
So, in einem Standard-Interview haben Sie Anfang dieses Jahres gesagt, nur Kickl zu verhindern allein, das sei kein Regierungsprogramm. Das heißt, Sie sehen jetzt mehr als dieses eine Ziel.
Naja, ein bisschen was darf ich ja auch jetzt sozusagen pro domo und für meine
Partei.
Ja, natürlich. Ich glaube, Sie machen das gut. Ich glaube, der Herr Wiederkehr macht das gut. Ich glaube, die Beate Meindl-Reisinger leistet einen wertvollen Beitrag in Sichtbarkeit und in der Akzeptanz der Österreicher oder des Landes Österreich im internationalen Geflecht. Ich glaube, dass da das eine oder andere passiert. Ich glaube, der Herr Schetti als Klubobmann trägt viel dazu bei, dass die einen oder anderen Themen eben nicht einschlafen, sondern dass sie eben auf der Agenda bleiben. Und dann hoffe ich, dass über dem, was jetzt angekündigt wird, über das hinaus, was jetzt angekündigt ist, noch das eine oder andere gelingt. Und dann werden wir auch eine Chance haben, wiedergewählt zu werden.
Herr Haselsteiner, jetzt haben Sie mir einen vergessen. Den Entbürokratisierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn.
Mein Freund Sepp, jawohl, auch der soll eine wichtige Rolle spielen. Er wird auch diese Rolle spielen, davon bin ich überzeugt, weil dafür brennt er ja, das ist ja sein Thema. Und der hat es natürlich schwierig, das ist ja klar, weil er ja in allen Ministerien die Helfer oder die Akzeptanz braucht. Und Sie wissen ja, dass das nicht ganz einfach ist.
Das liberale Forum, NEOS, die liberale Idee hat Sie seit Jahrzehnten begleitet. Sie haben sie auch befeuert, auch vorangetrieben. NEOS steht bei ungefähr 10% in Nationalratswahlen. Wie groß ist das Potenzial?
Naja, da gibt es ja viele Untersuchungen. Also 15% war immer das, was man geheißen hat, das liberale Potenzial, das ist in Österreich sehr bescheiden, das wohl auch am Holocaust liegt, weil ja viele liberale Menschen vertrieben wurden oder ermordet wurden. Aber ich glaube, liberale Politik kann auch über die 15% hinaus akzeptabel sein oder Akzeptanz finden. Und daher bin ich hier zuversichtlich.
Lassen Sie uns noch zum Abschluss über die Konjunktur sprechen. Die Bauwirtschaft, das wäre für mich unglaublich interessant. Ich glaube, den Zuhörerinnen geht es genauso. Die Bauwirtschaft wäre ja ein guter Konjunkturindikator. Wenn es bei euch aufwärts geht, dann müssten es früher oder später auch alle irgendwann spüren. Jedenfalls wäre das ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass der Aufschwung dann auch tatsächlich kommt. Die Kennzahlen der Strabag sind aktuell alle im Plus. Viele öffentliche Auftraggeber, wenn ich das richtig überblicke aus den Geschäftsberichten. Sehen Sie dieses Wachstum nur außerhalb von Österreichs oder auch im Land?
Naja, die Kennzahlen der Strabag sind sensationell hoch. Also wir haben den größten Auftragsüberhang seit jeher, auch im Prozent zum Umsatz, nicht nur in absoluten Zahlen. Wir machen, ich glaube, 28 Milliarden Auftragsüberhang. Wir haben natürlich den Tausendfüßler ziemlich perfektioniert, muss ich sagen. Also es ist ein schwächelnder Markt für uns, nicht maßgeblich jetzt für das Gesamtbild. Wir haben neue Märkte, insbesondere Großbritannien gewonnen oder auch Kanada. USA wird wohl wieder neu betrachtet werden müssen, aber ja, das sind wichtige Märkte für uns. Und hier gibt es eine Eigenheit, von der wir profitieren. Lose, die in Österreich geteilt würden in 5 oder in 10 Teillose, werden dort in einem Los vergeben. Also wir haben Aufträge mit 3 Milliarden oder 4 Milliarden. Das ist für österreichische Verhältnisse gewaltig. Auch für deutsche Verhältnisse im Übrigen, wo wir der größte Anbieter sind und wo es natürlich auch eine sehr, sehr starke Marktentwicklung gibt für die Strabag, weil natürlich die Infrastrukturnotwendigkeiten, die liegen ja auf der Hand. Es gibt ja, was nicht, 236 oder was immer Brücken, Eisenbahnbrücken, die in den nächsten 5 Jahren erneuert werden müssen. Also wir haben ja schon beraten, wie das überhaupt gehen soll.
Wie soll das überhaupt gehen?
Ja, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Also das wird uns alle noch sehr beschäftigen. Ich glaube, wir werden hier eigene Einheiten aufbauen müssen. Und Tatsache ist, wir könnten 5000 Mitarbeiter einstellen, wenn wir sie bekämen. Also schwierig, schwierig, schwierig. Ja.
So, über die Lebensleistung wollten wir vorher nicht sprechen.
Ja, das tun wir auch jetzt nicht.
Nein, das tun wir jetzt auch nicht. Dann lassen Sie mich versuchen, einen anderen Kontext zu finden. Ich meine, Sie kommen nicht umhin, einer der wohlhabendsten Österreicher zu sein. Das ist ja auch Zeichen dessen, was Sie erreicht haben. Sie sind in der Vergangenheit auch für Vermögensteuern und die Erhöhung des Höchststeuersatzes für Spitzenverdiener eingetreten.
Ich bin nie für Vermögensteuern eingetreten, sondern immer nur für Vermögenstransfersteuer, ja. Also immer nur Schenkung und Erbschaft.
Ja.
Ich halte Vermögenssubstanzsteuern für sehr, sehr schwierig und sehr problematisch, abgesehen davon, dass sie ja nicht umsonst seinerzeit aufgehoben wurden, weil sie nicht durchsetzbar sind, nämlich gleichmäßig über alle Vermögen. Es gibt zu viele Schlupflöcher und Ausweichmöglichkeiten. Aber ich bin ein Verfechter für Erbschafts- und Schenkungssteuern, das ist richtig.
Und
was noch?
Naja, auch für einen Höchststeuersatz für Spitzenverdiener. Und dort haben Sie ja mal gesagt, 80% wären auch okay.
Nein, ich kann mir vorstellen. Ich habe damals gesagt, wenn jemand die 5 von der 50. Million, die er verdient, noch so viel bekommt, wie das durchschnittliche Einkommen in Österreich ist, das war damals, glaube ich, 35.000 oder 36.000 Euro, das weiß ich nicht,
ja.
Dann ist es auch genug und das wäre ein Steuersatz von 90% oder 95%, das weiß ich jetzt nicht mehr rechnen. Also es war auf jeden Fall ein Bild, das ich gezeichnet habe und das ich natürlich auch heute noch als Bild aufrechterhalte. Extrem hohe Einkommen rechtfertigen auch extrem hohe Steuersätze. Das ist meine Meinung. Ja, wo man es jetzt ansetzt und wo es leistungsfeindlich wird und wo es nicht mehr vernünftig ist, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wenn einer 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen verdient, dann kann man eigentlich nicht mehr jammern, dass das zu wenig ist. Ja, und wenn wir dann sagen, dann nehmen wir 10% mehr Reichensteuer, ja, dann bin ich dafür zu haben.
Apropos diesen Anspruch, den Sie auch zu Beginn unseres Gespräches angesprochen haben und diesem Anspruchsdenken, das offenbar ja bei vielen da ist, könnte man daraus schließen, dass sowohl die Vermögenden als auch irgendwie wir alle zu wenig für die Gemeinschaft tun?
Naja, ich glaube schon. Und diese Debatte, die wir jetzt gerade in jüngster Zeit führen, dass die Pensionisten also beitragen müssen, weil sie nicht den vollen Inflationsausgleich kriegen und die Beamten eventuell, weil sie nicht alles kriegen, was ihnen schon einmal zugesagt wurde. Ich würde mir dann durchaus wünschen, dass die Vermögenden auch einen Beitrag leisten und andere Beiträge auch eingefordert werden, weil dann würde es sozusagen ein runderes Bild machen und dann wäre es nach meinem Dafürhalten auch leichter durchsetzbar. Ich bin ja zutiefst überzeugt davon, dass die Menschen bereit sind, einen Beitrag zu leisten, wenn sie ihn für fair halten. Und fair heißt im Verhältnis stehen. Also unfair ist etwas, man sagt, na, du übervorteilst mich oder du stößt mir ein Haxel. Also wenn es uns gelingt, einen Vorschlag, der durchaus belastend ist, fair zu verteilen, dann glaube ich, ist auch politisch ohne Stimmverlust durchsetzbar.
Herr Haselsteiner, danke für Ihren Besuch. Danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Ein faires Gespräch.
Dankeschön.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback in den Kommentaren. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert am besten den Standard. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Diese Folge wird produziert von Christoph Neuwirth. Scholt Wilhelm ist unser Chef vom Dienst. Unsere Musik stammt von Maximilian Bless. Mein Name ist Gerold Riedmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Genießen Sie angenehmen Aufenthalt statt anstrengender Wartezeit. Denn mit der Platinum Card erhalten Sie Zugang zu mehr als 1400 Airport Lounges weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.